genau den Situationen gerecht sich anpassend, herablassend. Es kommt das zweitgewaltigste, und das gewaltigste haben wir dann schon gehört, ich komme dann nochmal darauf zurück. Das zweitgewaltigste, was wir noch zur Kenntnis nehmen dürfen, das heißt, ich hoffe, so lesen können, dass wir es nicht nur kennen, sondern erkennen können. Das heißt, vom Herzen Gottes aus in unsere Herzen hinein, es gelegt werden kann. Kapitel 15, da beginnen die Zornschalengerichte. Was lesen wir da? Kapitel 15, und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar. Was? Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, sind die Zornschalen. Was, das ist groß und wunderbar? Sieben Plagen hatten die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah, wie, dann kommt das gläserne Meer mit Feuer gemischt. Das Lied des Lammes wird noch gesungen. Er wird gepriesen. Vers 4 am Schluss singen die, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offen. Und nach diesem sah ich, und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet. Hütte des Zeugnisses ist das wunderbare Ding, das Mose in der Wüste erstellte. Das gibt, das ist also das Original davon, wo? Da droben. Ein Tempel Gottes ist da droben, wie von Modell durch Salomo dargestellt seinerzeit, und eine Hütte Gottes durch Mose. Da unten sind nur die Schattenrisse dieser Körper, dieser himmlischen Körper da oben. Also, noch einmal. Und der Tempel der Hütte des Zeugnisses in dem Himmel wurde geöffnet, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Wie würden wir heute dem sagen, wenn wir einer solchen Darstellung begegnen würden?
Prozession,
nicht? Eine Prozession aus dem Heiligtum. Weiter. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben blecherne Schalen. Wie? Ich hätte blecherne Schalen genommen, zu dem Zweck, nicht? Und Gott? Goldene Schalen. Überfließen vom Grimme des Zornes. Wie? Wie? Nur randvoll. Nicht überfließen. Was fließt immer über? Die Gnade. Das ist ein Unterschied. Mein Becher fließt über, wer unter der Gnade steht. Ja. Gerichte Gottes sind genau gemessen. Stimmt's? Gezählt. Sieben. Stimmt's? Gewicht. Genannt. Bis hier nicht weiter. Und jetzt? Vers 8. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Wissen wir schon, was das ist? Die Gebete aller Heiligen füllen jetzt den heiligen Tempel Gottes da oben. Sonst nichts. Mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht.
Worin besteht denn die Macht unseres Gottes, die Allmacht?
Salomo sagt das so schön. Du stellst deine Allmacht völlig zur Verfügung deiner Barmherzigkeit. Und wie sieht es aus bei allen Mächtigen in der Welt? Die setzen ihre Macht dazu ein, dass sie noch mächtiger werden und alle anderen unterdrücken. Und Gott stellt seine Allmacht der Barmherzigkeit zur Verfügung. Und jetzt. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, wie lange? Bis die sieben Schalen, Plagen der sieben Engel vollendet waren. Was heißt das auf Deutsch? Gott zieht sich zurück in sein Heiligtum, ins Allerheiligste. Da ist er ja. Sage ich, solange meine geliebten Geschöpfe diese Gerichte erleiden, bin ich für niemand zu sprechen. Was hat Josef gemacht? Sich zurückgezogen, ins Innerste gemacht, um sich auszuweinen. War da die Gesinnung des Christus in ihm? Ja, die Gesinnung Gottes. Er wusch sein Angesicht und kommt heraus und fällt ihnen allen um den Hals. Zuerst den Benjamin. Haben wir einen wunderbaren Gott, der gerechtfertigt dasteht als der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der sich immer gleich bleibt und wir Frommen wagen, Dinge in sein Herz hinein zu projizieren, die nur bei Geschöpfen vorhanden sind. Und deshalb kommen wir nicht selber nicht zur Ruhe, wenn wir solche Perspektiven meinen, als die richtigen zu sehen.
Jesajas 18, 4.
Wollte ich gerade.
Was du sagst.
Ja. Was nun da vor sich geht, Jesaja 18, merken wir jetzt auch Altes und Neues Testament. Ne? Großartig. Jesaja 18, Vers 4. Vorher wieder die Rede von Posaunen und Panier und Krieg und Gerichten. Vers 4. Denn also hat Jehova zu mir, in Jesaja, gesprochen, ich will still sein. Stimmt's? Offenbarung 15. Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte. Stimmt's?
Im Tempel.
Wie heitere Wärme bei Sonnenschein. Wie wir lesen an anderer Stelle, und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben, weder Engel noch Menschen. Wie heitere Wärme bei Sonnenschein, und jetzt wie Taugewölk in der Ernte Glut. Ja, was versteht denn die Schrift unter diesem Ausdruck? Der Ernte Glut. Was sagt Jesus? Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters, wenn die große Drangsal durchgeführt wird. Die Tage der Rache, das ist die Glut der Ernte, die Hitze der Gerichte. Und was hat Gott da oben bereit? Ein Taugewölk. Ein Taugewölk. Was bedeutet das? Nebukadnezar wurde dem Gericht übergeben für sieben Zeiten. So. Gefesselt in Eisen und Erz, wie ein Tier. Und der Tau der Himmel fiel auf ihn so lange, bis er erkannte, dass Gott im Himmel herrscht. Wasser des Lebens, Wasser vom Himmel, ist das lebendige Wort Gottes, das Evangelium Gottes. Und der Tau des Himmels war seinerzeit das Transportmittel für das Manna, das auf rings um das Lager Israels fiel.
Und das Manna ist kein irdisches Gewächs, sondern Himmelsgetreide, Brot der Engel aß der Mensch. Das wurde auf Tau herniedergetragen, das Manna blieb liegen und die Tauschicht stieg wieder empor. So. Tau bildet das zarteste, die zarteste, feinste, wunderbarste Art und Weise dar, der Verkündigung der Gnade Gottes. Das ist der Tau des Himmels. Und das Taugewölk da oben, während der Ernteglut da unten, sind wir. Die Gemeinde des Leibes des Christus, die Gott da oben vollendet hat, um, wenn die letzte Zornschale gefallen ist, Gnade zu erweisen. Gnade über Gnade. Siehe, ich mache etliches dann neu. Und dann vielleicht nochmal etwas? Nein. Ich mache alles neu. Hat Gott alle Tränen gezählt? Wird eine Träne nicht abgewischt werden? Bitte. Das letzte brauchen wir gar nicht mehr aufzuschlagen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der komme ja noch nicht. Es sei denn, er habe seinen Hintermann weitergeleitet, du darfst auch kommen. Halleluja. Amen.
Der Abend, liebe Geschwister, ein eigenartiges Thema. Das haben vor etwa 20 Jahren schon die Berliner so gedacht, nämlich das erste Mal, als ich in Berlin ein Zeugnis geben durfte, war das dieses Thema, nämlich der Schatten, der Schatten. Da waren die Berliner gespannt, was will der Schweizer wohl uns an Weisheit vortragen, nicht? Über ein solches Thema. Da dürfen wir uns gerade zuerst an eine Frage halten, wie sie in Hiob 28, in Vers 20 vorliegt. Hiob 28. Das sind zwei Verse, Hiob 28, Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Die Wiederholung in Vers 20. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Die Weisheit, woher kommt sie? Wo wird sie erlangt? Und da haben wir eine eigenartige, ganz eigenartige Antwort in Prediger 7, Vers 12. Prediger 7, Vers 12. Entschuldigung, Prediger 7, Vers 12. Vers 11. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Ich lese zuerst, wie die Elberfelder hier übersetzt hat und dann genau aus dem Hebräischen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. So. Jetzt noch einmal. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Was muss ich tun, dass ich zu einem Erbbesitz gelange? Welcherlei Anstrengung habe ich da vorzunehmen? Gar keinen. Ich brauche nur was zu sein. Sohn eines reichen Vaters, nicht so. Also, genauso ist mit göttlicher Weisheit. Die kann man nicht erwerben oder irgendwie erkaufen oder das etwas. Die kann man als Geschenk, als Erbschaft aus der Hand unseres himmlischen Vaters dankbar entgegennehmen. Und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Na ja, was hat sich Salomo da gedacht dabei? Na ja, für die Toten kaum, nicht? Ja, aber wer ist denn gemeint, wenn wir von der Sonne lesen? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Aha. Weisheit ist erst dann ein Vorteil, wenn sie Menschen erbschaftsmäßig geschenkt bekommen, die in Jesus Christus, den Sohn Gottes, ihren Retter erkannt haben. Deshalb teilt Gott seine Weisheit nur an solche aus. Verstehen wir? Die anderen lässt er in ihrer vermeintlichen Weisheit zu maximalen Toren werden. Das ist ein System unseres Gottes, an das er sich getreulich hält. Wie geschrieben steht. Siehst du einen Menschen, der sich für weise hält? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Gibt es heute solche Menschen? Ja. Und Paulus schreibt für uns, wenn jemand unter euch sich oder dünkt, weise zu sein, der werde ein Tor vorerst, damit er wirklich weise werden kann, mit göttlicher Weisheit gefüllt werden kann. Aber jetzt heißt es, denn, im Hebräischen heißt es einfach, denn im Schatten die Weisheit. Ja. Im Schatten das Silber. Mit Geld übersetzt. Und da, da, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Nicht unbedingt falsch, aber diese Klarheit des hebräischen Textes im Schatten, da können wir noch Doppelpunkt setzen, die Weisheit. Etwas übertragen, übersetzt. Im Schatten geruhte Gott seine Weisheit zu verbergen. Ja. Damit wir gleich wissen, die Hälfte von uns weiß das schon, was denn ein Schatten überhaupt ist. Als solchen, repetiere ich ganz kurz das Erlebnis. Unsere Familie mit 7 Kindern und befreundete Familie da in Zürich, mit, glaube ich, 5 oder 6 Kindern, waren eines Sonntagsnachmittags in unserem Garten. Natürlich mit den Kindern hat man Spiele gemacht. Das bestand darin, dass einer ins Haus gehen musste, und dann wurde irgendein Gegenstand bestimmt, zum Beispiel das Kamin auf Nachbars Dach. Der kommt jetzt und muss mit indirekten Fragen möglichst rasch, ne, jetzt kommt dann seine Weisheit, wird offenbar, möglichst rasch das ihm jetzt unbekannte Objekt erraten, finden. So. Dann sagten die Kinder so, jetzt sollen mal auch die Papas verschwinden und dann geben wir denen etwas auf. Der Bruder der anderen Familie Oberingenieur bei Braun Bovaere, habe ich den Kindern gesagt, aber dem müssen wir eine Aufgabe stellen, seiner Fähigkeit entsprechen. Und da gerade die Sonne so schön schien, kam mir der raffinierte Gedanke, der muss seinen eigenen Schatten erraten. So. Jetzt kommt er, natürlich prompt. Ist es ein fester Körper? Nein. Ist es flüssig? Nein. Triumphierend? Gasförmig? Nein. Was? So etwas gibt es doch nicht. Entweder ist etwas in der Schöpfung, in der Natur, ein fester Körper oder eine Flüssigkeit oder gasförmig. Etwas anderes gibt es nicht. Ne? Haben schon da die kleinen Kinder zu lachen, zu schmunzeln begonnen natürlich. Nicht? Ja. Er rät und fragt zum Beispiel, sehe ich es? Nicht? Also ganz primitiv, ne? Endlich. Ja, alle lachen. Ne? Ja. So etwas gibt es ja nicht. Ne? Der Oberingenieur musste kapitulieren. Ja. Ja. Er sagt also, unmöglich, dass ich drauf komme. Begreiflich, ne? Ja. Als wir ihm dann die Lösung brachten, nicht? Dann sagt er, ja, so etwas. Ne? Gibt's so etwas? Na, so etwas gibt's. Also, dann haben wir uns gefragt, ja, bitte, was ist denn jetzt ein Schatten überhaupt? Wie kann man den definieren? Ne? Ja. Ich habe bis heute nichts Besseres gefunden, als ein Schatten ist einfach so eine dunkle Angelegenheit. Ne? So, also jetzt wissen wir, was hat Gott hier wieder einmal auserwählt, um ausgerechnet das Wunderbarste und das, was seine Geschöpfe am nötigsten hat, seine Weisheit kennenzulernen. Was hat Gott auserwählt, um ja, das Begehrenswerteste nebst seiner Liebe, ne, seine Weisheit, zu besitzen, kennenzulernen? Was hat er ausgewählt? Etwas, was wirklich nicht nur nichts ist, sondern noch negative Ladung hat. Ne? Also eine dunkle Angelegenheit, eine negative Ladung hat er noch gewählt. Im Schatten die Weisheit. Und jetzt wissen wir aber sofort noch etwas. Naja, wo ist sie zu finden? Da, hier. Die Weisheit nun. Wo ist sie zu finden? Welche ist die Stätte? Wir wissen, Gott hat uns Christus erstens gemacht zur Weisheit. So. Und diese Weisheit, zu der Gott uns seinen Sohn zur Verfügung stellt, um sie zu erhalten, hat Gott im Schatten verborgen. Ja, wie soll das jetzt zugehen? Bevor wir in die Schrift selber hineingehen, wollen wir uns die Dinge der Natur, wie Paulus an einer Stelle schreibt, lehrt uns nicht schon die Natur. Also, erstens, was braucht es für Vorbedingungen, dass ein Schatten entsteht? Erstens, fangen wir beim Positiven an, einen Körper, ne, der den Schatten wirft. Zweitens, ein Licht, in dem der Körper steht oder geht, dann erst kann ein Schatten zustande kommen. Eine Lichtquelle, ein Körper, und jetzt kommt noch das Dritte als Vorbedingung, eine Projektionsfläche, auf den der Schatten dann geworfen werden kann. So. Meistens ist bei uns die Projektionsfläche die Erdoberfläche, wenn die Sonne scheint, das Einfachste. Wenn die Sonne scheint, Körper, jetzt wirft mein Körper einen Schatten horizontal auf der Erde. Haben wir ja jetzt schon in mancher Hinsicht beachtet. Ja. Die kosmischen Weltkreise im Weltall, die sind senkrecht. Und der kurze Schattenriss horizontal auf der Erde, haben wir gelernt. Von Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, USA. So. Schattenriss, Fußpunkt sein, USA im äußersten Westen. Einbruchstelle der Mächte der Welt, des Kosmos, ja, des, der kosmischen Weltreiche. Einbruchstelle, und das Ganze wirft sich auf den Schatten. So. Das stimmt überein, nur als eine gewaltige Darstellung. Wir fragen uns gerade jetzt, was hat das geistlich für eine Bedeutung für uns? Das, was Gott in der Natur so einfach zur Darstellung bringt. Dürfen wir gleich so sagen? Die Lichtquelle, um die es vor unseren Augen geht, die wir allen glauben, was geschrieben steht, die Lichtquelle ist Gott, der Vater. Der Körper, der im Lichte des Vaters steht und geht, ist der des Christus. Nebenbei gesagt, dessen Glieder wir sein dürfen. Und die Projektionsfläche ist die Erde, tatsächlich. Damit wir das biblische Zeugnis sofort unter unseren Füßen haben, schlagen wir den Kolosserbrief auf, zweites Kapitel. Vers 16 und folgende. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Und jetzt, noch einmal, Speise oder Trank, das sind die primitivsten Vorschriften im Gesetz vom Sinai. Oder von Festen, Sabbaten, Neumonden. Das sind die gewaltigsten Dinge im Gesetz. Die Festordnungen Gottes, haben wir gelernt, bilden nebst der Herrlichkeit, die sie bei der Einhaltung dieser Anordnungen schon darstellen, bilden sie nichts Geringeres als das gesamte Heilsprogramm Gottes für die ganze Schöpfung. Die Festordnungen nach dem Gesetz vom Sinai. Also kleinste Vorschriften, Speise und Trank, wunderbarste Satzungen im Gesetz, Festvorschriften, sind alle nur was jetzt? Nur ein Schatten. Ja, es fragen wir ja. Wenn ein Schatten vorliegt, dann sind ja noch zwei Dinge da, nicht? Als Voraussetzung. Schattenhammer, Projektionsfläche auf der Erde. Also irdische Gegebenheiten vorerst. Nur weiterlesen. Der Körper aber, oder der Leib aber, der diese Schatten wirft, ist welcher? Der des Christus. Aha. Aha. Christus ist uns gemacht, was? So? Und diese Weisheit, zu der Gott uns seinen Sohn gemacht hat, finden wir wo? Er ist jetzt in der Herrlichkeit und direkt können wir nicht mit ihm Zwiesprache halten, wie von Mensch zu Mensch vorläufig. Wir können ihn im Gebet suchen, im Glauben uns in seine Gegenwart stellen. Aber was können wir? Der Schatten, der ist ja wo? Auf der Erde. Und zwar von den kleinsten Speisevorschriften bis zu den maximalen Satzungen der Festordnungen Gottes, nicht Israels, Festordnungen Gottes. Nicht? Alle diese Dinge im Gesetz und den Propheten sind was? Ein Schatten. Von was? Der zukünftigen Dinge. Das heißt, das, was Gott seiner Schöpfung, einer verlorenen Schöpfung verheißen hat. Ja, wenn wir den Herrn in seiner Herrlichkeit eben noch nicht ihn selbst sehen können, nicht? Denn wir wandeln ja im Glauben, nicht? Noch nicht im Schauen, so. Solange wir im Glauben wandeln, ohne zu schauen, nicht? Haben wir was zu tun, um göttliche Weisheit kennen zu lernen, verstehen zu lernen und dann als Erdbesitz zu besitzen. Unveräußerlich. Was haben wir zu tun? Einmal diese verschiedensten Schattenrisse näher anzusehen. Ich habe an anderer Stelle so gesagt, wenn ich Bildhauer wäre und man gäbe mir von einer Person 4 Schattenrisse unter 45 Grad, nicht? Sonne, Licht fällt unter 45 Grad, oder man sagt mir mit wie viel Grad, am besten 45 Grad, warum? Dann ist der Schatten genauso lang, wie der Körper hoch ist, nicht? 45 Grad. Von 4 verschiedenen Seiten beleuchtet, ein und denselben Körper. Was mache ich dann als Bildhauer? Dann erstelle ich die Gestalt. Was macht denn der Baumeister mit unseren Plänen, die wir ihm aushändigen? Der hat ja auch nur die 2 Dimensionen, was? Länge und Breite, der hat kein Modell, sondern nur Pläne. Wenn er nun 4 Pläne hat von den 4 Fassaden des Gebäudes, was kann er dann machen? Also kann er die 4 Fassaden erstellen und der Körper ist da. Da kommen natürlich dann noch die Grundrisse, Querschnitte dazu, dann sieht man noch hinein. Also, wie viele Schattenrisse von wie vielen Seiten hat der Heilige Geist uns nun im Worte Gottes zur Verfügung gestellt? 2. Wer bietet mehr? Oder 3. Aller guten Dinge sind 3. Oder 7. Wer bietet mehr? 7 mal 7. Reicht alles noch nicht. Die ganze Bibel ist voll. Und bitte. Das Gesetz und die Propheten sind alles nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Ja. Wenn jetzt der Körper, der diese Schatten im Gesetz und den Propheten wirft, also alles, jeder Buchstabe ist ein Punkt an diesem Schattenriss des Leibes des Christus. Noch schnell eine Zwischenfrage. Kann also zwischen Körper und seinem Schatten stimmen nur überein die Umrisse und die Bewegungen? Klar. Ja. Jetzt kommt etwas, was gar nicht übereinstimmt, sondern genau das Gegensatz, der Gegensatz ist. Zwischen dem Körper, der den Schatten wirft, und dem Schatten selbst. Der Schatten, haben wir uns geeinigt, glaube ich, ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Ne? Ja. Aber nur wann kann da so ein Schatten erstehen? Wenn ein Körper da ist, der in einem wirklich strahlenden Lichte lebt oder geht. Aha. Also stimmt es, je heller das Licht, in dem mein Körper steht, umso schärfer umrissen, umso dunkler der Schatten. Ah. Gibt es nun zum Beispiel im Alten Testament dunkle Stellen, dunkle Angelegenheiten? Rahab, die Hure, und die Tamar, und. Dunkle Stellen. Und alle, die da dunkle Stellen festsetzen, die merken nicht, wo es am dunkelsten ist, nämlich bei ihnen selbst. Bei ihnen selbst. Der Körper, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Ich habe schon darauf hingewiesen, dessen Glieder wir sind. Stimmt's? Aha. Dann sind ja alle Dinge im Gesetz und den Propheten Schattenrisse von unserer zukünftigen Herrlichkeit als Glieder am Leibe des Christus. Können uns die Schattenrisse dann vielleicht ein bisschen interessieren? Und dann heißt es, je dunkler die Dinge sind im Gesetz und den Propheten, in unserer frommen oder moralischen oder ethischen Vorstellung, je dunkler die Schatten sind, umso heller, umso herrlicher das, was Gott am Körper zur Darstellung gebracht hat schon, umso heller das Licht, das da leuchtet, in dem der Körper steht oder geht. Jetzt frage ich noch, kann am Schatten eines Körpers auch nur ein Pünktchen sein am Umriss des Schattens oder in dessen Bewegung, welcher nicht auch am Körper vorhanden ist? Kann am Schatten irgendetwas gesehen werden, was am Körper nicht vorhanden ist? Unmöglich. Umgekehrt natürlich, ganz anders. Ne? Kann am Körper viel mehr vorhanden sein, als was am Schatten sichtbar ist? Nicht nur das, eben haben wir gelernt, je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper... Aha. Das heißt jetzt auf Deutsch, gerade die dunkelsten Stellen im Alten Testament sind die herrlichsten Offenbarungen des Heiligen Geistes für die Herrlichkeit Jesu Christi. Hat jemand etwas dagegen? Das kann man nur noch auskneifen. Da gibt es nichts anderes. Kann man nur noch auskneifen. Das hat folgende Konsequenz noch. Auf die Frage, kann am Schatten irgendetwas vorhanden sein? Auch nur ein Pünktchen, das am Körper, der den Schatten wirft, nicht vorhanden ist? Unmöglich. Ne? Das heißt jetzt, es gibt im Grundtext im Alten Testament, im Neuen Testament sowieso, werden wir gerade noch lernen, einen Unterschied. Es gibt im Grundtext im Hebräischen keinen einzigen Buchstaben und kein Pünktchen, das nicht am Körper des Christus in Herrlichkeit vorhanden wäre. Das ist der Schatten. Am Schatten kann gar nichts sein, was nicht am Körper noch viel wunderbarer vorhanden ist. Ist Jesus dieser Meinung? Kann vom Gesetz ein kleinster Buchstabe fallen? Nein, sonst ist das ganze Gesetz zerstört. Eine vollkommene Einheit. Und wenn ich alle Gebote halte, sagen wir 999, und strauchle in einem, bin ich das Ganze schuldig. Also, da gibt es nur eine vollkommene Gottesgerechtigkeit ohne ein Jota, ohne ein Pünktchen. Ein Pünktchen schwarz ist, an meinem weißen Kleid der Gerechtigkeit werde ich, wird mir bei der Hochzeit des Lammes die Tür genießen. Mein Lieber, das ist kein hochzeitliches Kleid. Die Gnade ihrerseits ist noch, darf man sagen, göttlicherweise eifersüchtig. Natürlich im herrlichsten Sinn, nicht? Die Gnade duldet kein Jota von Gesetz nach den Buchstaben wieder. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Das heißt also für uns, dass wir von Herzen einfach jetzt nicht nur annehmen, sondern glauben dürfen und diese Glaubensstellung vor Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus, den Heiligen Geiste, beziehen dürfen. Wir glauben allem, was geschrieben steht, nicht nur bis auf den Buchstaben, sondern bis aufs Pünktchen. So. Alles ein Schatten der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, der Körper aber, der alle diese Schatten wirft, ist der des Christus. Jetzt haben wir nur von einer Art Schatten geredet, nur eine Art beachtet, den sogenannten Schlagschatten. Ein Schlagschatten braucht eine Projektionsfläche, wo er drauf fällt. Natürlich, wenn ich mich an die Wand stelle, ist das auch ein Schlagschatten. Aber gilt genau dasselbe. Nur schnell die andere Möglichkeit: es ist dunkel und ich zünde ein Streichholz oder eine Kerze an. Habe ich dann von meinem Körper auch keinen scharf umrissenen Schatten und einen ganz dunklen Schatten? Sieht man kaum. Also noch einmal: je heller das Licht, in dem der Körper steht oder geht. Wer im Lichte wandelt, wie er im Lichte ist, was ist von ihm? Ja, wunderbar. Wer bringt das von uns fertig? Wer wandelt im Lichte, wie er im Lichte ist? Kein einziger. Nicht mal der davon. Schade. Ja, was braucht es denn? Ich brauche mich nur in seine Gegenwart zu stellen, im Glauben. Dann kann ich daherkommen, wie ich will. Im nächsten Augenblick bin ich vollkommene Gottesgerechtigkeit. Der den Gesetzlosen rechtfertigt, ist der Prüfstein, ob unser Glaube tragfähig ist, lebendig und echt. Steht das geschrieben? Paulus, siehe, sind wir durch die Gnade Gottes in Christo Jesu? Antwort: Das Alte ist dann. Aber glauben wir das? Noch lange nicht. Noch lange nicht. Ja, ich meine jetzt in der Konsequenz, wie es gemeint ist, vom Glauben in dieser Gnadenstelle. Gottes Gerechtigkeit. Ein neuer innerer verborgener Mensch des Herzens, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der ist einfach da. Und der alte Mensch, den hat Gott, wir haben noch die Feier des Vorfaschens, unseren alten Menschen hat Gott mit Christus gekreuzigt. Gott gehört danach am Buchstaben des Gesetzes hin, am Kreuz sterben lassen und mit Christus begraben lassen. Von Gott aus existiert unser Alter nicht mehr. Ist vergangen. So. Also, Schlagschatten haben wir gesehen. So oder so. Ja, was bleibt noch übrig für eine Schattenart? Das kann ich jetzt hier nicht gut darstellen. So im Licht der Sonne. Schlagschatten da. Die Körperhälfte, die der Sonne abgewandt ist, hat dann einen Eigenschatten. Auf der anderen ungefähr. Nicht? Der alte Mensch, der kann nur sündigen, und der neue innere Mensch, der kann nicht sündigen. Und der Unterschied zwischen Schlagschatten und Eigenschatten ist etwas ganz Wunderbares. Im Alten Testament finden wir den Schlag, wenn angenommen, irgendwie ist mir der Körper, also ich bin blind, nicht? Aber was kann ich dann? Den Körper betasten. Den Gelehrten und den heiligen Pharisäern, wie sie alle heißen mögen, sagt er, wenn ihr sagen würdet, natürlich von Herzen, sagen würdet, wir sind blind, dann hättet ihr keine Sünde. Aber das auch schon so klar, da hat der Herr Jesus recht. Stimmt. Das heißt, sie wussten ja alles, nicht? Was es braucht, um vor Gott gerecht zu werden. Also, Kümmel muss dazu. 31, Vers 1. Und Jehova redete zu Mose und sprach: Ich habe Bezalel, den Sohn Uri, des Sohnes Hur, vom Stamme Juda mit dem Namen berufen und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und jüdischen Werk, um künstlerisches zu erwinnen, zu arbeiten in Gold, Silber und Erz und so weiter. Was uns hier mit Namen berufen, und wie heißt der? Bezalel, das heißt auch das, im Schatten Gottes. Im Schatten Gottes. Mit Namen berufen. Es kommen die vielen Psalmstellen, die wie lauten ungefähr? Ja. Zuerst heißt, wer im Schirm des Sechsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Jetzt wissen wir, was das ist. Das ist etwas, Das ist eine schöne dichterische Erguss, nicht, der uns weiter nicht nützt, sondern der wir bleiben im Schatten des Allmächtigen. Der Schatten des Allmächtigen ist natürlich, wer nicht sieht, den Sohn, der sieht den Vater. Der bleibt wo? In seinem Wort, unter seinem Wort. Altes und Neues Testament. Schlagschatten Gottes, Eigenschatten Gottes. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Menschenkinder finden Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Was heißt das? Das sind Menschenkinder, die durch den Glauben besenkt sind, mit Freimütigkeit hinzuzutreten bis in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Denn dort sind die Flügel der Cherubin, ne? Und die überschatten den Sühnedeckel. So. Die sind in der Gegenwart Gottes, in der allerheiligsten Gegenwart Gottes, in Christo, in Gott, zur Ruhe gekommen. Menschenkinder finden Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Eine eigenartige Sache. Schlagen wir auch auf. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Oh, da müssen wir schon von Vers 12 anlesen. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter den Völkern. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern sowohl als Weibern. So dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten. Auf das, wenn Petrus käme von seiner Wohnung zum Tempel ziehen, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen und sie brachten die Kranken und von unreinen Geistern geplagte, welche alle geheilt wurden. Durch was? Angenommen, wir würden das heute oder morgen in der Neuen Zürcher Zeitung lesen. Da ist so ein frommer Mann. Jeden Morgen geht er zur Kirche so und so, meinetwegen. Ne? Und längs dem Weg, wo er durchkommt, jeden Morgen eine durchgehende Reihe von Kranken und Besessenen und so weiter. Ist dann gleich auf welcher Straßenseite die sich hinlegen würden? Ne? Nur auf welcher Seite ist Hoffnung? Nur auf der entgegengesetzten Seite, von der die Sonne scheint. Also wenn der Schatten des Petrus auf sie fallen soll, oder dieses frommen Mannes, nicht? Also angenommen, das würde heute...
Das ist Hexerei, sowas. Das vom Teufel ist nicht.
Was? Ja. Also, eine kleine Warnung. Kleine Warnung. Langsam. Langsam mit Verurteilen. Bitte. Ganz langsam. Also, ja, was ist denn das? Warum genehmigt Gott so etwas? Petrus hat weiter nichts zu tun, als seinen Weg zu gehen von seinem Haus zum Tempel hinauf. Und er war zum ersten Mal da erstaunt, was haben die da, nicht? Er guckt so, und wie er weitergeht, steht einer nach dem anderen gesund auf, nicht? Wer glaubt das übrigens von uns? Das dürfen doch alle so machen. Ganz gut. Ja.
Jetzt haben wir aber am Anfang gelernt, was ist denn ein Schatten? Im besten Fall. Eine dunkle Angelegenheit. Ne? Gibt es denn im Leben von Petrus dunkle Angelegenheiten? Ich schwöre, ich verfluche mich, wenn ich diesen Menschen kenne. Und so weiter. Weiche hinter mich, Satan, gemeint ist Petrus. Ne? Gibt es dunkle Stellen im Leben des Petrus? Und dann noch in den Antiochien, wo er geheuchelt hat mit seinen Genossen. Ne? Wo Paulus ihn zurechtstellen, reisen musste. Ne? Also. Das Großartige hier heißt, ah, natürlich, entschuldigt. Ich habe ganz vergessen zu sagen, in unserem Leben gibt es natürlich gar keine dunklen Angelegenheiten. Hm? Einverstanden? Also jetzt haben wir uns verstanden, nicht so. Aha. Ja, was heißt jetzt das? Wer im Lichte der wahrhaftigen Sonne wandelt, das heißt, in Christo, bei dem benützt die Gnade Gottes sogar seine dunklen Angelegenheiten, damit übel geplagte Menschen sich aufrichten können, Mut fassen. Ja, wenn da dein Bruder Muhl mal sowas vorlag, nicht? Und der hat jetzt die Gnade Gottes so wunderbar erleben können, ja, dann ist noch Hoffnung für mich. Wie viele Gläubige haben sich schon aufgerichtet? Nicht an den dunklen Stellen des Petrus, sondern um der Gnade, des Lichtes der Gnade, aus dem Angesicht Christi willen, in Bezug auf die dunklen Angelegenheiten, in Bezug auf die Schatten. Aber die Schattenseiten des Petrus benützte Gott, dass Unfällige lebendig geworden sind, zum Glauben kamen. Kann das Gott bei unseren dunklen Angelegenheiten auch vollziehen? Was brauchen wir nur zu tun? Uns ins Licht unseres Herrn zu stellen, uns in seine Gegenwart zu stellen. Das ist alles Licht. So. Abschließend, ja, abschließend, wenn wir da übergehen können. Übrigens, ein Psalmwort sagt, dass sogar Jesus, der Sohn Gottes, in Menschengestalt auch selber über diese Erde ging wie ein Schatten. Und im Hebräerbrief lesen wir noch prompt, das Gesetz hat nur einen Schatten der himmlischen Dinge. Paulus, der zukünftigen Heilstaten Gottes. Und jetzt schlagen wir nur noch das Hohelied auf. Und jetzt haben wir Verständnis, was wir da lesen dürfen. Lied der Lieder von Salomo. Kapitel 2. Vers 3. Anstatt Apfelbaum müssen wir lesen, die Deutschen würden sagen einen Apfelsinen. Wir sagen Orangenbaum. Wie ein Apfelsinenbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter inmitten der Söhne, sagt sie zu ihm. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. So, können also von heute Abend, liebe Geschwister, gibt es für keinen einzigen von uns mehr eine Entschuldigung. Von heute Abend an kann sich jeder von uns mit Wonne in den Schatten des Christus setzen. Worin besteht er? Hat David das verstanden, der Sohn des Salomo, der Vater des Salomo? Dein Knecht hat seine Wonne an deinem Gesetz. Weil der Geist Christi ihn in ihm alle sonst tötenden Buchstaben schon lebendig gemacht hat. Weil er schon den Christus sah. Und die Gnade, die Herrlichkeit der Gnade Gottes schon im Gesetz aufleuchten. Also, in Zukunft, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann haben wir uns mit Wonne in den Schlagschatten des Leibes des Christus gesetzt. Und seine Frucht ist da die des Geistes, ist meinem Gaumen süß. Und so geht es weiter.
Thank you.